I want you, want you. Ja, das ist so ein Ding, das werden wir dann sehen, wie es auf dem Wiesenwald aussieht, wer hier wen kriegt. Aber es gibt einen Künstler, der jetzt gleich bei uns ist. Es ist eine Majestät und ich möchte sagen, wer dieses Stück, was wir jetzt hören, kennt, der kennt auch den jungen Mann, der gleich da ist. Jetzt frage ich einfach mal meinen Studiogast, ob er es erkannt hat. Dieter Fischer ist da. Lieber Dieter Fischer, was war's?
Ja, ich denke, es waren meine Heimatklänge, also sprich die Titelmelodie vom Kaiser, also von Schexing.
Richtig. Nervt sie es denn eigentlich, wenn man sie so als Kaiser anspricht?
Na, ich glaube, es gibt Schlimmeres.
Ja, in der Tat. Also Sie sind da recht entspannt und es ist okay soweit.
Naja, man muss sagen, 95% von diesen Begebenheiten, die, wenn man angesprochen wird oder so, sind sehr angenehm. Also die 5% nimmt man dann gerne in Kauf.
Wenn Sie diese Rolle so ein bisschen charakterisieren könnten, weil vielleicht nicht jeder kennt's.
Das ist ein eher barocker bayerischer Bürgermeister, der zum Amt gekommen ist wie die Jungfrau zum Kind, sprich die Gemeinde Schexing hatte keinen Idioten mehr, der dieses Amt übernimmt und dann sind Klassenkameraden vom Andi Kaiser auf die Idee gekommen, dass sie ihn überreden können und der stärkste Widersacher der Gemeinde ist der Vater vom Andi Kaiser und da haben sie praktisch diesem Vater, diesem Übervater, den Sohn wieder vor die Nase gesetzt. So, das ist einmal die Grundvoraussetzung.
Und das ist natürlich durchaus eine problematische Geschichte. Sind Sie persönlich, privat auch so ein bisschen, weil es kommt schon sehr authentisch rüber?
Ja, ich muss sagen, die Geschichte ist mir vom Franz Haferbogner auf den Leib geschrieben worden, Zitat wörtlich.
Haben wir es schon?
Ja, genau. Und es gibt schon einige Parallelen, manche Sachen auch nicht. Der Andi hat einen unheimlichen Modetick, beziehungsweise läuft immer sehr anzugslastig rum, was ich eigentlich nicht praktiziere.
Okay, gehen wir doch mal ein bisschen zurück in die Kindheit und gehen wir diesem ganzen Übel mal so auf den Grund. Wie wurde man denn Schauspieler? Warum wollte man denn das unbedingt machen?
Das ist eigentlich übers Bauerntheater gegangen. Ich wusste nicht, ob man diesen Beruf lernen kann. Also dieser Weg war mir nicht vorbestimmt. Und irgendwann habe ich dann einmal gehört, dass es Schauspielschulen gibt. Und da habe ich bei einer sehr renommierten, und zwar bei der Falkenberg-Schule in München, angerufen. Und da haben sie gesagt, sie reden zu bayerisch. Und da habe ich aufgelegt. Und dann habe ich gedacht, das war's. Und dann bin ich doch irgendwann auf eine Privatschauspielschule gekommen. Und da haben wir gedacht, jetzt schauen wir mal, wie lange das gut geht. Und das ist gut gegangen und dann bin ich ins Engagement gegangen.
Ich weiß es von meiner Mutter her, die würde sagen, buh, kann man denn davon leben? Kann man denn davon leben? Ist jetzt meine Frage.
Ja, mit momentan 135 Kilo war alles andere gelogen. Ich kann sehr gut davon leben.
Ja, das ist übrigens eine sehr gute Antwort. Die lassen wir jetzt einfach mal so stehen. jetzt sind Sie ja, man hört es natürlich am Radio, ich sehe es ja auch, Sie sind ja doch auch rein optisch so ein typischer Bayer, wie man ihn sich so vorstellt, fast schon bilderbuchartig. Jetzt hat sich's auf die Luisenburg verschlagen, schon zum zweiten Mal im zweiten Jahr. Kommen Sie mit dem Fränkischen an sich denn klar, beziehungsweise mit dem Franken an sich?
Ich habe nicht gewusst, was mich erwartet und wurde praktisch zum Wiederholungstäter und das spricht sehr für die Gegend. Die Arbeit ist das eine, aber man hat ja auch Freizeit und das muss auch passen und ich muss sagen, es passt sehr. Ich habe mich ab, glaube ich, Februar schon wieder darauf tierisch gefreut und ich habe es beim Herfahren gesagt, wenn ein Volk wie diese Franken so viel auf ihre kulinarischen Köstlichkeiten geben und immer wenn ein Volk was vom Essen versteht, hat es eine Kultur. Punkt.
Ich sag nichts, lass es übrigens ausschwingen. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Aber es gibt noch was, also viele interessante Sachen. Eins ist ganz besonders interessant, der Bulldog an sich hat es Ihnen angetan.
Eigentlich ist da schon ein Fehler drin, weil Bulldog ist nur auf Lanz bezogen. Ich sage zwar auch Bulldog, weil wir Bayern zu
ist allem... Ist das nur auf Lanz bezogen?
Lanz heißt Bulldog. Okay. Das ist die Kopfform, also praktisch der Glühkopf. Vorne hat die Form einer Bulldogge und deswegen kommt der Ausdruck Bulldog her. Mein Herz schlägt allerdings für eine andere Firma, für die Schlüter-Schlepper. Wort Schlepper, also das steht für das, dass sie mehr Leistung haben, stärker, größer sind als wir als andere. Und ich sammle mit meinen Brüdern diese Schlüterschlepper.
Sammeln bedeutet mehr als einen haben.
Ja, momentan sind es 8 Schlüter und ein Eicher. Tendenz steigend. Also wenn jetzt irgendeiner von den Hörern irgendeinen Schlüter im Stadel hat, bitte an Radio Mehlmeisel melden. Ich komme dann vorbei.
Ich wüsste jemanden, der hat 2, aber der wird es tunlichst unterlassen, die herzugeben.
Ja, das kann ich wiederum verstehen. Ich würde von den 8 auch keinen, sagen wir mal, nicht gern hergeben.
Aber das ist ja wie mit Autos und mit Frauen, man kann sie anschauen, man kann sie auch benutzen, aber doch nicht alle auf einmal.
Ja, das stimmt, aber mei, wenn ich das eine Schnitzel gegessen habe, kann ich mich auf den nächsten Tag auf einen Schweinsbrunk freuen oder sowas. Also die Vorfreude und das danach genießen ist doch immer gegeben.
Ich sehe schon, wir verstehen uns ganz gut. Jetzt wollen wir aber gleich nochmal aufs Künstlerische eingehen, aber ich würde sagen, auch vorher gönnen wir unseren Hörern mal ein bisschen kulinarischen Hörgenuss und ein bisschen Entspannung, und zwar mit Heindling.
Bayern, das sind wir mehr. Bayern und das bayerische Bier. Bayern und das Reinheitsgebot. Bayern, das sind wir mehr.
Jawohl, seid freundlich, darum geht's ja. Und ich bin auch freundlich, ist nicht so meine Art, aber heute bin ich's mal, denn Dieter Fischer hat uns schon erzählt, er ist nicht nur groß, er ist auch schwer. Und gewichtstechnisch tun wir nämlich nicht viel, aber das ist ein anderes Thema, tut ja nichts zur Sache. Apropos gigantisch und überwältigend, da gibt's auch noch andere Geschichten. Die Luisenburg an sich ist eine durchaus gigantische Bühne, denke ich, wenn man das zum ersten Mal sieht. Was kommt einem denn da in den Sinn?
Als erste Mal muss ich sagen, war ich beim Wittipper da als Zuschauer.
Also vor 2 Jahren?
Ja, nein, das ist jetzt 3 Jahre.
3 Jahre,
mindestens. Und dann hat man, ich denke, da möchte ich eigentlich her. Also das, ich finde das mit die gewaltigste Freilichtbühne, die gewaltigste Freilichtbühne, die ich kenne. Und wie ich dann das erste Mal da war, und habe eine Probezeit geschaut, da habe ich gemerkt, dass es da schon akustische Probleme geben kann, wenn man da nicht aufpasst. Und man muss mit der Bühne spielen, nicht gegen sie, weil dann hast du verloren.
Das klappt aber immer ganz gut. Also ich bin begeisterter Luisenburg-Gänger und muss sagen, also egal wo man denn letzten Endes sitzt, wenn es der Schauspieler drauf hat, versteht man an jedem Platz jedes Wort. Und das ist wirklich also eine absolute Leistung. Herr Fischer, letztes Jahr, ich kann mich entsinnen, ich war verwirrt. Ich war mir nicht ganz sicher, steht jetzt Karl Willi Beck auf der Bühne oder sind Sie's? Das ist sicherlich nicht nur mein Eindruck gewesen.
Ja, das ist wahrscheinlich mehreren Leuten so gegangen. Ich habe auch nicht gewusst, von wem die immer reden, der mir so gleich schaut. Und dann war er neben mir gestanden. Der, glaube ich, ist noch größer und noch schwerer. Aber eine Ähnlichkeit ist nicht abzuleugnen.
Definitiv nicht. Und es ist ein lieber Bürgermeister, der Wunsiedler Bürgermeister. Das kann man, denke ich, einfach so stehen lassen. Die Luisenburg an sich hat natürlich als Freiluftbühne und Freilichtbühne so ihre Eigenheiten. Ich denke, letztes Jahr war es ein bisschen wärmer. Dieses Jahr haben wir so knapp einmal über 0 Grad gehabt, 5 Grad, 6 Grad. Es war sehr ekelhaft. Sagen wir es, wie es ist. Wie gehen es denn damit um?
Mei, man friert. Nein, es ist so, es bringt ja nichts mehr, ob wir jetzt schönes Wetter haben oder ob es regnet oder ob es kalt ist. Am besten ist das Ganze zu akzeptieren. Jetzt gestern in der Früh sind Heerscharen von Mücken praktisch auf ihrem Balzflug gewesen und die haben gemeint, sie müssen jetzt da bei mir andocken. Und da hat man natürlich Gegenmittel, gell? Aber ich sag mal, so jetzt akzeptieren. Umso schöner ist es halt auch, wenn es wieder passt, so wie heute.
Ja gut, also ich bin der Meinung, es gibt nur 2 Wetter auf der Luisenburg. Entweder es ist kalt, man friert, oder es ist ein bisschen wärmer und die Mücken sind da. Liege ich da richtig?
Ja, das stimmt, das ist in etwa so. Aber wenn die Saison beginnt, sind die Mücken eigentlich schon satt gesoffen und zwar von den Schauspielern gefüttert.
Das ist ein sehr, sehr schönes Wort, denn am Freitag geht's los, dann sollten die Mücken auch satt sein. Kommen wir doch mal so ein bisschen auf die Stücke zu. Im vergangenen Jahr war es im Brandner Kasper der Petrus, der ist es in diesem Jahr. Was macht's denn aus? Weil das ist ja schon eine, im wahrsten Sinne des Wortes, gewichtige Rolle.
Ja, dieser Portner, das ist einfach eine stabile Figur. Das ist ein gestandenes Brackel-Mannsbild, der praktisch diese heimkehrenden Seelen einweist. Und ja, ja, ich spiele es gern.
Man merkt's auch, das ist ein bisschen so dann der, so ich glaube so ab dem zweiten Teil kann man glaube ich sagen, so der bisschen der Dreh- und Angelpunkt und es ist, da lastet alles drauf und da merkt man auch, wenn er den Mund aufmacht, kommt eigentlich was zum Lachen.
Ja, das Besondere am Brandner überhaupt, ich habe lange überlegt, was das Geheimnis ist. Ich glaube, es ist das einzige Stück, wo ein positiver Tod vorkommt und wo es im Himmel tendenziell chaotisch zugeht. Also eigentlich menschlich, sympathisch. Und ich glaube, das ist das Geheimnis des Stückes. Und ich glaube, viele würden sich so einen Himmel wünschen, weil man es ja nicht weiß.
Das stimmt. Der Himmel der Bayern soll ja bekanntermaßen sowieso der schönere sein von allen denen. Und davon können wir uns, denke ich, auch im Brandner Kasper wieder überzeugen. Ist das Stück haargenauso geblieben oder gibt es ein paar neue Wendungen oder haben sie was Neues einbauen lassen?
Das kann ich noch nicht sagen, weil wir erst nach der Tannet-Premiere mit den Proben beginnen. Eine Wiederaufnahme, da hast jetzt brauchst bloß 2 Wochen. Mhm. Es kann durchaus doch, wir haben eine Umbesetzung und zwar der Ferdinand Schmidt-Modrow spielt einen Flori. Der ist bekannt aus einigen Rosenmüller-Filmen. Sehr gewidmet der junge Mann. Sehr lustig.
Gut, dann freuen wir uns darauf. Jetzt geht's dann aber dann doch auch in ein anderes Stück hinein. Sie haben es gerade schon angesprochen. Tannöd, das ist nicht nur schwere Kost, weil es einfach auch Fakten sind, die da dargeboten werden. Das Ganze ist natürlich in der Bühnenfassung auch ein bisschen anders als das vermeintliche Original des ja nach wie vor ungeklärten Unglücksfalls, kann man es nennen, man kann es auch bestialische Morde nennen. Haben Sie sich vorstellen können, dass man das so, also A, auf die Bühne bringen kann und B, dann auch noch auf der Freilichtbühne, weil ich glaube, das ist ja noch einmal ein bisschen schwieriger.
Das Thema ist, es gab mehrere Bühnenfassungen schon und die waren alle direkt auf Hinterkaifeck bezogen und dann hat eben diese Andrea Maria Schenkel diesen Roman herausgebracht, der ja im Wechsel ist zwischen Verhörsituation und Gebetslitanei, also katholischer Allerheiligen-Litanei, wenn man so will. Sie hat dieses Buch rausgebracht und wenn man sich an diesen Monologen orientiert oder so, und aus dem ist dann dieses Theaterstück entstanden. Also ist man von Hinterkaifeck zwar weggegangen, vom Grund ist man aber dort geblieben. Und durch diese Annäherung von einer anderen Seite ist das unheimlich spannend. Ich muss sagen, die Luisenburg-Fassung ist nicht ganz so mit dieser Schenkelfassung. Die Schenkelfassung löst diesen Mord auf, was ja in Hinterkaifeck nie passiert ist und wahrscheinlich auch nie wird. Wir bleiben bei diesem offenen Ende. Wer war es, wer war es nicht? Wen kann man ausschließen? Es ist ein Krimi. Es ist eine schwere Tragödie, aber ein Krimi und unglaublich spannend. Also, jetzt beim Verzeihen kriege ich schon wieder Gänsehaut. Es ist, diese Geschichte hat den Mythos durch das, dass halt einfach das auch passiert ist.
Sie waren auch zu Recherchezwecken, möchte ich es nennen, selbst einmal vor Ort in dieser Gemeinde, in dieser Umgebung. Und da hat sich ja auch das ein oder andere abgespielt, wie ich aus Erzählungen von Ihnen weiß.
Ja, es war so, ich war, das ist noch nicht lang her, mit einer Kollegin beim Heimfahren, sind wir über Hinterkaifeck gefahren, über Weidhofen, und waren wir am Friedhof gestanden, vor uns 3 Personen. Nach uns, glaube ich, 4 Personen an einem normalen Dienstagnachmittag. Also ist an einem normalen Tag immer noch so ein Interesse da, dass man da immer wieder auf Leute trifft, die auch nach diesem Ort schauen wollen, der ja nicht mehr existiert. Dieses Hinterkaifeck ist ja ein halbes Jahr später abgerissen worden. Aber wenn man da rausgeht, es ist irgendwas Magisches, Mystisches, hat es noch. Die Wiesen, wir waren dann an der Wiesen gestanden, die anderen haben alle den verkehrten Acker angeschaut. Das ist ja jetzt vom Flur irgendwie anders aufteilt, das war Maisacker. Und ich weiß, wenn irgendwo einmal ein Gebäude gestanden ist, ist die Vegetation schlechter oder früher dran, also reifer. Und an der Stelle ist der Schauer hoch 3, da ist eine Wiesen, die blüht wunderschön. Und genau an der Stelle, wo der Hof gestanden ist, nur ganz mager, keine Blüte, nix. Man sieht momentan, oder ich habe letzte Woche war das, habe ich diesen Platz gesehen, praktisch völlig ohne Blumen. Und außenrum ein Blütenmeer, also richtig satte Blütenblumenwiese. Also das war schon nicht einfach, also man hat sich natürlich mit den ganzen Figuren auseinandergesetzt, mit dieser Tatnacht, und der Wald ist so nahe, er wird ja beobachtet, dieser Mordhof, und der Wald ist so nah, der ist greifbar nahe. Und die Bäume sind alt, also waren die damals auch schon da. Einen Steinwurf weiter wäre die Rettung gewesen, das Dorf, aber man ist so weit draußen, man ist so eigenbrödlerisch unterwegs gewesen damals in dieser Familie, dann Inzest und so weiter, was halt da alles passiert ist in der Familie, und sie waren Außenseiter, selbsternannte Außenseiter eigentlich, und dann ist das da passiert und von der Polizei völlig vernachlässigt worden, dieser Fall, nie aufgeklärt. Man hat gemeint, mei, das ist bei den Bauern draußen, das wird sich schon aufklären. Da hauen wir jetzt einmal 100.000 Reichsmark hin und dann erledigt sich das. Nein, es war nicht so. Es ist heute noch nicht aufgeklärt. Und man kann es auch nicht mehr, weil viele Unterlagen sind in Augsburg in einer Bombennacht verschollen. Wahrscheinlich vernichtet worden.
Jetzt spielen Sie ja durchaus eine Person, die es gewesen sein hätte können. Also sind Sie dann eher ein Unsympath?
Das habe ich mich noch gar nicht gefragt. Ich glaube, wenn man an eine Figur herangeht, geht man nicht mit der Frage hin, bin ich sympathisch oder nicht. Ich glaube, das ergibt sich für den Zuschauer. Ich selber kann es nicht sagen. Es ist definitiv eine komische Rolle, wenn man unter Mordverdacht steht. Man muss auch den Anlass geben, dass man unter Mordverdacht gerät. Man neigt ja dazu, die Figuren dann immer besser oder schöner auszulegen. Ich glaube, es gehört ein Mut zur Hässlichkeit dazu, zu einer Situation, die man selber vielleicht nicht so praktizieren würde. Ich habe einen relativ harten Schlussmonolog, da komme ich in die Tränen. Sind es echte Tränen, sind es Krokodilstränen? Also wenn es echte waren, war er ja sympathisch. Wenn es Krokodilstränen sind, kann er durchaus unsympathisch werden. Also das ist immer eine Gratwanderung. Ein Mörder geht ja nicht von sich aus, dass er der Schlechte ist, sondern bei ihm ist das normal null. Und die Tat ist ihm halt passiert. Das ist ihm in einem lichten oder in einem nicht lichten Moment passiert. Also ich merke, beschäftigen uns unheimlich mit den Figuren. Wir gehen sehr tief auch ins Original. Wir haben bei einem Abend jetzt den Herrn Wiest da gehabt, der ist von der Kriminalpolizei von München, ein Profiler. Und mit dem haben wir gesprochen. Und ich denke, dass die Schauspieler und natürlich auch der Regisseur Michael Lerchenberg, wir sind alle so in der Materie drin. Wir sind jetzt, wenn man so will, ein bisschen hinter Kaifig Experten waren, in Bezug auf Tannöd. Es verschwimmt. Für uns ist, wir haben da so einen Mittelweg gefunden und ich finde ihn sehr interessant.
Michael Lerchenberg, Sie haben es gerade gesagt, der inszeniert das Ganze, führt Regie. Er hat vergangene Woche, vergangenen Freitag die vier Stücke so ein bisschen umschrieben. Es ist überirdisch, übersinnlich, übernatürlich. Im Großen und Ganzen geht's alles irgendwie um Horror. Also man kann die kleine Hexe damit einbeziehen, man kann logischerweise die Rocky Horror Show mit einbeziehen. Dann ist der Tod natürlich dabei beim Bandelkramer und bei Tannöd ja sowieso die Tragödie an sich. Es ist aber definitiv keine Tragödie, wo man dann im Nachhinein zutiefst betrübt rausgeht, sondern es ist eigentlich eher so ja wie ein besserer Tatort.
Ich würde sagen, ich würde es als Krimi bezeichnen. Ich würde es wirklich, ja, besserer Tatort. Es ist unheimlich spannend. Es sind Figuren dabei, die sind witzig. Durch ihre Art, die Isabella Leicht spielt also ein Ratschen. Und es entsteht natürlich auch in einer Beerdigungssituation Komik. Das heißt jetzt nicht, dass das Komödie wird, aber die Figuren, der Gerhard Wittmann zeichnet drei Figuren. Der ist zum einen der Monteur, zum anderen der Bürgermeister und dann der Pfarrer. Der zeichnet Figuren, die sind so exakt, da kann man so einen Spaß haben beim Zuschauen mit dieser Exaktheit, wo da gearbeitet wird. Und es ist nicht nur tragisch, es gibt auch witzige Momente, erleichternde Momente, aber dann auch wieder schwer betrübende Momente und auch sehr ästhetische Momente. Die Bühne wird mit 60, 70 Komparsen in Trauerkleidung die Friedhofssituation. In dieser Wand sind eben diese Komparsen drin, betend. Das hat eine Gewalt, das ja, ich find's unheimlich gut. Mhm. Was bis jetzt, wir sind noch nicht fertig, aber was ich bis jetzt gesehen habe, passt. Ja.
Ich denke, das ist ein sehr schönes Schlusswort für hier, für die Luisenburg. Natürlich die Frage, gibt es neue Folgen vom Kaiser von Schexing irgendwann?
Wir haben 10 letztes Jahr gedreht nach der Luisenburg und die liegen noch auf Halde. Und wenn ich mit der Luisenburg fertig bin, gibt es weitere 8. Also 18 Folgen sind jetzt vorerst noch geplant. Was dann passiert, ob er auf Eis gelegt wird oder ob er endet oder ob er weitergeht, man weiß es nicht. Aber das haben wir noch nie gewusst.
Ja gut, das ist ja zumindest schon meine Aussicht. Dann danke Ihnen recht herzlich, Dieter Fischer, dass Sie bei uns waren. Wir freuen uns auf die Luisenburg und freuen uns natürlich auf Sie, dass Sie uns zum langen Lachen und auch zum Weinen bringen.
Nicht zu danken, war wunderbar.
Wunderbar, und bei uns gibt es jetzt wieder Stückelmusik, und zwar die Manfred Mann's Earth Band. Und ich würde sagen, mir ist gleich die Stimme weg.